Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous. Die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Die Logik des Lebensversicherers. Swiss Life macht Gewinn und streicht trotzdem 520 Stellen. Warten auf die Geiseln. Der Bundesratsjet steht immer noch in Tripolis. Abschied von Edward Kennedy. Die USA trauern um einen großen Demokraten. Und wo sich Bauern und Jazzmusiker gute Nacht sagen. Heute beginnt das 35. Jazzfestival Willisau. Für den Mann, der den Jazz ins Luzerner Hinterland geholt hat, ist es zugleich das Letzte, das er organisiert. Niklaus Troxler erzählt im Tagesgespräch um 13 Uhr. Am Mikrofon Ivana Pribakovic. Zuerst zum Nachrichtenüberblick mit Christoph Studer.
Der Versicherungskonzern Swiss Life baut in den nächsten 3 Jahren in der Schweiz 520 Stellen ab. Über 200 Angestellte werden entlassen. Gleichzeitig gab Swiss Life, die frühere Rentenanstalt, für das erste Halbjahr einen Gewinn von 170 Millionen Franken bekannt. Das ist 13% mehr als im Vorjahr. Nach wie vor ist unklar, ob und wann die beiden Schweizer, die in Libyen festgehalten werden, in die Schweiz zurückkehren. Der Bundesratsjet, der gestern nach Tripolis flog, hat Libyen offenbar noch nicht verlassen. Im Alter von 77 Jahren ist der amerikanische Senator Edward Kennedy gestorben. Der führende demokratische Politiker litt an einem Gehirntumor. Während Jahren setzte sich der Senator aus Massachusetts für Verbesserungen im amerikanischen Gesundheitswesen ein. Ted war der jüngste der Kennedy-Brüder. John war von 1961 bis zu seiner Ermordung 1963 Präsident der USA, Robert Kennedy dessen Justizminister. Er wurde 1968 erschossen. Der Bundesrat macht einen Vorschlag, was mit den rund 400 Millionen Franken auf Schweizer Bankkonten geschehen soll, deren Besitzer seit über 30 Jahren nicht kontaktiert werden können. Das Geld soll je zur Hälfte dem Bund und den Kantonen zufallen. Die interessierten Kreise können sich zur nötigen Gesetzesänderung äußern. Die größte Schweizer Krankenkasse, die Helsana, hat ihre Prämienerhöhungen für das nächste Jahr bekannt gegeben. In der obligatorischen Grundversicherung sollen die Prämien durchschnittlich um 9% steigen. Auch bei den Zusatzversicherungen wird laut Helsana die Prämie steigen. Jetzt räche sich die von den Behörden forcierte Politik der künstlich tiefen Prämien. Die Schweiz steuere im Gesundheitswesen auf einen alarmierenden Personalmangel zu. Das sagt eine Studie des Schweizerischen Gesundheitsobservatoriums. Nach der Studie braucht es im Jahr 2030 fast 400.000 Arbeitskräfte. Das sind rund doppelt so viele, wie heute in Spitälern, Pflegeheimen und in der Spitex arbeiten. Der Bedarf an so viel zusätzlichem Personal liege jenseits der heutigen Ausbildungsmöglichkeiten. In Zukunft sollen auch selbstständig erwerbende Familienzulagen beziehen können. Der Bundesrat hat einer Änderung des entsprechenden Gesetzes zugestimmt, wie sie die zuständige Nationalratskommission vorschlägt. Es wird mit Mehrkosten in der Höhe von 170 Millionen Franken gerechnet. Laut dem Eidgenössischen Departement des Innern beziehen bereits heute viele selbstständig erwerbende Familienzulagen, weil einer der Elternteile Arbeitnehmer ist. Zudem werden in 13 Kantonen bereits Familienzulagen an selbstständig Erwerbende ausgerichtet. Die Schweizerische Post hat im ersten Halbjahr deutlich weniger verdient. Sie machte noch 358 Millionen Franken Gewinn. Das sind 16% weniger als im gleichen Zeitraum des letzten Jahres. Wegen der Wirtschaftskrise seien weniger Briefe verschickt worden. Zudem seien die Lohnkosten gestiegen. Auch für das ganze Jahr rechnet die Post mit deutlich weniger Gewinn als im Vorjahr. Der Berner Technologiekonzern Ascom hat im ersten Halbjahr zwar weniger verkauft, aber mehr verdient. Der Umsatz des Telekom-Zulieferers ging um 6% zurück auf 235 Millionen Franken. Der Gewinn konnte um 2/3 gesteigert werden auf rund 12 Millionen. Der Schweizer Baumeisterverband meldet volle Auftragsbücher. Der Arbeitsvorrat betrug Ende Juni fast 12 Milliarden Franken. Im zweiten Quartal stieg der Umsatz des Bauhauptgewerbes verglichen mit dem Vorjahr um fast 8%. Die positive Bilanz verdankt die Branche vor allem der Zunahme an Großprojekten im Tiefbau. Die private Bautätigkeit hingegen ging zurück, im letzten Quartal um über 7%. Besonders stark ging der Wohnungsbau zurück, allerdings von einem sehr hohen Niveau aus. Im aargauischen Birr entsteht für 16 Millionen Franken das größte Sonnenkraftwerk der Schweiz. Die Anlage soll ab Anfang nächsten Jahres Strom für 800 Haushalte produzieren. Damit wird die Stromproduktion aus Sonnenenergie in der Schweiz um fast 10% erhöht. Die Solarpanels werden auf einer alten Fabrikhalle installiert.
Sie hören Rendezvous, das Polit- und Wirtschaftsmagazin am Mittag. So geht es weiter. Gewinne einstreichen, aber Arbeiter entlassen. Wie passt das zusammen? Hannibals Geschichte, wie aus Gaddafis Sohn ein Diplomat wurde und was daran problematisch ist. Umgang mit vergessenen nachrichtenlosen Vermögen, der Vorschlag des Bundesrates Jahre nach der Debatte. Dann, Demokraten und Republikaner, verneigt doch vor ihm. Die USA trauern um Edward Kennedy. Finanzjongleure aller Welt, fürchtet euch vor Sarkozy, der französische Präsident und sein Aufräumplan über Frankreichs Grenzen hinaus. Und Jazzfestival in Willisau. Heute beginnt es, zum letzten Mal organisiert es Niklaus Troxler. Was er in den 35 Jahren erlebt hat, wie sich das Jazzfestival verändert hat, erzählt er im Tagesgespräch um 13 Uhr. Zuerst noch zu Börse, Wetter und Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.192 Punkten, ein Minus von momentan 0,1%. Der Euro wird zu einem Franken 51,87 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 06,15. Das Wetter. Heute ist es oft bewölkt, ab und zu gehen Lokalschauer nieder, vor allem in den Alpen und im Jura. Dazwischen gibt es auch kurze sonnige Abschnitte, vor allem gegen Abend. Die Temperatur erreicht 25 Grad. Im Süden ist es oft bewölkt und es gibt immer wieder Regenschauer, vor allem in den Bergen. Die Höchstwerte liegen bei 27 Grad. Morgen Donnerstag scheint dann oft die Sonne und es gibt nur vereinzelte Schauer. Am Freitag ist es nur noch teilweise sonnig und in den zentralen und östlichen Alpen fällt etwas Regen. Die Temperaturen erreichen 25 bis 29 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.38 Uhr. In der Region Basel auf der A2 Richtung Basel Stau im Arisdorf-Tunnel. Der rechte Fahrtstreifen ist gesperrt. Und im Tessin stockender Verkehr auf der H13 Richtung Tenero zwischen der Verzweigung Tenero und dem Flughafen Locarno.
Swiss Life hat also in der ersten Jahreshälfte 2009 mehr Versicherungsprämien verwaltet als noch vor einem Jahr und hat damit mehr Gewinn gemacht. Und dennoch will Swiss Life nun sparen und in der Schweiz 520 Stellen streichen. Wie passt das zusammen? Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler.
520 Stellen will Swiss Life abbauen. Damit soll in der Schweiz rund jeder fünfte Arbeitsplatz des Versicherungskonzerns verschwinden. Das ist massiv. Das ist sich Bruno Pfister, der seit 1,5 Jahren Chef des Versicherungskonzerns ist, auch bewusst.
Dieser Entscheid ist in der Tat als Managementteam auch sehr schwer gefallen. Er ist leider unabdingbar, denn unsere Kostenposition ist nicht wettbewerbsfähig. Mit anderen Worten, wir produzieren zu teuer.
Noch schreibt Swiss Life zwar Gewinn, noch baut der Konzern seine Versicherungsprämien aus. Aber die Konkurrenz, wie etwa die Zürich-Versicherung, Baloise oder AXA Winterthur, die Konkurrenz arbeitet günstiger. Um nicht früher oder später von dieser Konkurrenz abgehängt zu werden, im Kampf um Kunden, will Bruno Pfister die Kosten nun radikal senken. Mit dem Stellenabbau und mit weiteren Sparmaßnahmen will er 350 bis 400 Millionen Franken pro Jahr einsparen. Vom Stellenabbau sind vor allem Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betroffen, die keinen direkten Kundenkontakt haben, wie zum Beispiel Haustechniker, Informatiker oder Sachbearbeiterinnen. Dabei werden fast alle 520 Stellen am Hauptsitz in Zürich abgebaut, 220 davon via Kündigungen. Für diese Mitarbeiter hat Swiss Life mit den Sozialpartnern einen Maßnahmenplan ausgehandelt, von dem sich Bruno Pfister einiges erhofft.
Wir begleiten diese Mitarbeiter zwischen 4 und 7 Monaten, je nach Dienstalter. Und es ist mir auch ein großes Anliegen, dass diese Arbeit hervorragend gemacht wird, denn das Ziel ist, dass wir Arbeitslosigkeit wo immer möglich vermeiden wollen.
Konkret sieht das dann wie folgt aus.
Sie verfügen über eine volle Büroinfrastruktur und auch einen persönlichen Coach, der Sie unterstützt, Stellenanträge zu schreiben und sich für Stellengespräche vorzubereiten.
Bruno Pfister, der erfahrene Finanzfachmann, der seit 7 Jahren bei Swiss Life ist, ist überzeugt, dass der Konzern mit dem heute angekündigten Sparprogramm wieder auf Kurs kommt, bezüglich Kosten bald wieder mit der Konkurrenz mithalten kann.
Aus unserer Sicht wird es die letzte sein von einer Reihe von derartigen Maßnahmen. Danach wollen wir uns konzentrieren auf kontinuierliche Verbesserung im Tagesgeschäft und so die Wettbewerbsfähigkeit von Swiss Life sicherstellen.
Auf die Frage, ob er damit einen weiteren Stellenabbau ausschließen kann, meinte Swiss Life-Chef Bruno Pfister.
In dem Sinn, wie wir es jetzt annoncieren, ja.
Seit gestern wartet man in der Schweiz gespannt auf Neuigkeiten aus Libyen. Können die 2 Schweizer Geiseln jetzt ausreisen oder zieht sich die Geschichte noch weiter in die Länge? Zudem ist der umstrittene Vertrag, der die Ausreise der 2 Schweizer ermöglichen soll, heute Thema im Bundesrat. Ein umstrittener Punkt im Vertrag mit Libyen ist die Bezeichnung von Gaddafis Sohn Hannibal als libyscher Diplomat. Das Außendepartement von Micheline Calmiret hatte sich konstant gegen diese Bezeichnung gewehrt. Warum ist es so problematisch für die Schweiz, dass Gaddafis Sohn zu einem Diplomaten gemacht wurde? Katrin Hug.
Hannibal Gaddafi wurde in Genf verhaftet, weil er Hausangestellte geschlagen haben soll und von ihnen angezeigt wurde. Im Vertrag, den Bundespräsident Merz unterschrieb, heißt es, die Schweiz entschuldige sich offiziell und öffentlich für die ungerechtfertigte und unnötige Verhaftung des libyschen Diplomaten. Problematisch sind nicht nur die Entschuldigung und der Wortlaut «ungerechtfertigte Verhaftung», sondern auch, dass Hannibal Gaddafi zum Diplomaten gemacht wurde. Denn das war er nicht. Er hatte zwar einen Diplomatenpass, aber er war in der Schweiz nicht als Diplomat akkreditiert. Laut Marco Sassoli, Professor für Völkerrecht in Genf, läuft eine solche Akkreditierung folgendermaßen ab.
Ein Staat schlägt jemanden als Diplomaten, beispielsweise als Botschafter in Bern, vor, und der Gaststaat, also beispielsweise in diesem Fall die Schweiz, akzeptiert das und damit ist er akkreditiert und damit genießt er alle Vorrechte nach dem Wiener Abkommen über diplomatische Beziehungen, was auch die absolute Immunität umfasst. Das heißt, er kann nicht verhaftet werden.
Missachtet ein Diplomat die Gesetze, bleibt dem Gastland nur eine Möglichkeit.
Das Einzige, was das Gastland machen kann, ist ihn zur sogenannten Persona non grata, also unwillkommenen Person, erklären. Und dann muss der Entsendestaat den Diplomaten abziehen, sonst verliert der Diplomat seine Immunität.
Ein Diplomat ist zwar verpflichtet, die Rechte des Gastlandes einzuhalten, doch Gerichte und Polizei können bei Missachtung nicht durchgreifen. Hannibal Gaddafi war in der Schweiz aber nicht als Diplomat akkreditiert, genoss also keine Immunität, sondern besaß einfach einen Diplomatenpass, wie er zum Teil an Parlamentarier abgegeben wird.
Wenn jemand den Diplomatenpass hat, dann bekommt er schneller ein Visum und wird an der Grenze bevorzugt behandelt und allerhand so Sachen. Das sind aber keine völkerrechtlichen Verpflichtungen.
Dass Hannibal Gaddafi im Vertrag als Diplomat bezeichnet wurde, werde vor dem Schiedsgericht entscheidend sein.
Wenn das Schiedsgericht, was möglich ist, die Schweiz darauf behaftet, was ihr Bundespräsident unterzeichnet hat, dann hätte die Schweiz das Verfahren verloren.
Übrigens, dass akkreditierte Diplomaten in Genf ihre Hausangestellten misshandelten oder sehr niedrige Löhne bezahlten, sei leider ein häufiges Problem, so Marco Sassoli. Bis ein Diplomat zur Persona non grata erklärt werde, brauche es aber viel.
Mit dem Tod von Edward Kennedy verlieren die USA eine wichtige politische Figur, die Demokraten ein Vorbild und ein Stück Kennedy-Geschichte. Edward war der jüngste Bruder von Präsident John F. Kennedy und von Senator Robert Kennedy, die beide in den 60er Jahren ermordet wurden. Edward Kennedy wollte 1980 selbst Präsident werden. Er unterlag aber im Vorwahlkampf dem späteren Präsidenten Jimmy Carter. Ins Weiße Haus hat es Edward Kennedy oder Ted, wie er auch genannt wurde, also nie geschafft. Aber im Laufe seiner 47 Jahre im Senat wurde er zu einer der wichtigsten politischen Figuren der USA. Max Ackermann.
Den liberalen Löwen des Senats nannte man Ted Kennedy. Und dass der Senator aus Massachusetts für seine Überzeugungen kämpfen konnte wie ein Löwe, bewies er bis zuletzt. Stark geschwächt von seiner schweren Krankheit warb er noch im März dieses Jahres für die Sache seines Lebens, wie er selber die Gesundheitsreform bezeichnete.
I'm looking forward to being a foot soldier in this undertaking, and this time we will not fail.
Diesmal werden wir nicht scheitern, machte er seinen Gesinnungsfreunden Mut. Doch das ist alles andere als sicher, besonders jetzt, da Ted Kennedy nicht mehr mitkämpfen kann. Er, einer der liberalsten Senatoren, hatte es immer wieder geschafft, auch mit konservativen Ratskollegen Allianzen zu schmieden, etwa mit John McCain. Der hielt Kennedy gerade deshalb für das wirkungsvollste Mitglied im Rat.
He remains the single most effective member of the Senate if you want to get results.
So viel Lob gab es nicht immer für das jüngste Mitglied der zweiten Kennedy-Generation. Lange Jahre stand Ted im Schatten seiner älteren Brüder John und Robert. Im Gegensatz zu diesen galt er als politisches Leichtgewicht und machte vor allem Schlagzeilen mit persönlichen Tragödien, aber auch mit Affären und Unglücksfällen. Der von Kennedy 1969 verursachte Unfalltod einer jungen Frau und die anschließende Verurteilung zu einer bedingten Gefängnisstrafe waren wohl der Grund, warum er lange eine eigene Präsidentschaftskandidatur ablehnte. Erst 1980 trat er an und forderte gleich den amtierenden Präsidenten und Parteifreund Jimmy Carter heraus, ein absolut ungewöhnliches Vorgehen.
For all those whose cares have been our concern, the work goes on, the cause endures, the hope still lives, and the dream shall never die.
Kennedy begeisterte zwar viele von Carter enttäuschte Demokraten, verlor die Vorwahlen aber dennoch. Paradoxerweise war aber diese Niederlage der Anfang der großen Zeit von Ted Kennedy als Politiker. In der zweiten Hälfte seiner fast 47-jährigen Amtszeit entwickelte sich der kleine Kennedy zur großen Figur im amerikanischen Senat. Bei Bürgerrechten, im Erziehungswesen, in der Sozial-, Gesundheits- und Immigrationspolitik, überall hat Ted Kennedy bleibende Spuren hinterlassen. Und zum Schluss griff er auch noch einmal ganz entscheidend in die Präsidentschaftswahlen ein. Als einer der ersten prominenten Demokraten stellte er sich hinter Barack Obama.
I'm proud to stand with him here today and offer my help, offer my voice, offer my energy, my commitment to make Barack Obama the next president of the United States.
Die Unterstützung des einflussreichen Patriarchen des Kennedy-Clans war für Barack Obama ungemein wichtig, im Wahlkampf und auch in der ersten Zeit als Präsident. Doch jetzt muss Präsident Obama ohne den Rat und das Beziehungsnetz des alten Politlöwen auskommen. Das wird gerade in der laufenden Debatte zur Gesundheitsreform ein ganz, ganz großes Handicap sein.
Die Kontroverse Mitte der 90er Jahre um die nachrichtenlosen Vermögen von Holocaust-Opfern auf Schweizer Banken hat seinerzeit eine gravierende Gesetzeslücke zutage gefördert. Bis heute ist nicht geregelt, was mit Bankkonti geschieht, die von Kunden sozusagen vergessen worden sind. Ein erster Gesetzesentwurf des Bundesrats vor fast 10 Jahren ist nicht weiterverfolgt worden. Zu heftig war die Kritik. Nun nimmt der Bundesrat einen neuen Anlauf. Aus dem Bundeshaus Philipp Burkhardt.
Die Verteilung der nachrichtenlosen Holocaust-Gelder ist nach jahrelangen Auseinandersetzungen geklärt worden. Trotzdem gibt es auf Schweizer Banken immer noch Gelder, deren Besitzer man nicht ausfindig machen kann. Das klassische Beispiel ist das Sparheft, das von Großeltern bei der Geburt eines Kindes eingerichtet worden und dann später vergessen gegangen ist. Das neue Gesetz des Bundesrates sieht nun vor, dass solche Gelder nach 30 Jahren einem Gericht gemeldet werden müssen. Dieses sorgt dafür, dass ein letztes Mal nach den Besitzern oder Erben gesucht wird. Bleibt die Suche erfolglos, fallen diese Altlasten an das Gemeinwesen, das heißt je zur Hälfte am Bund und Kantone. Ein erster Gesetzesentwurf aus dem Jahr 2000 hatte noch vorgesehen, dass die Gelder erst nach 50 Jahren an den Staat übergehen. Felix Schöpi vom Bundesamt für Justiz begründet die verkürzte Frist von 30 Jahren.
Die Überlegung war einfach, dass nach 30 Jahren Suche es nicht mehr sehr erfolgversprechend sein wird, weitere 20 Jahre zuzuwarten. Nach 50 Jahren finden Sie die Berechtigten praktisch nicht mehr.
In diesen 30 Jahren aber bleibt die Verantwortung bei den Banken. Sie müssen laut Gesetzentwurf alle, Zitat, zumutbaren Vorkehrungen treffen, damit der Kontakt zu Kontobesitzern nicht abbricht bzw. wiederhergestellt werden kann. Bloß, was heißt zumutbar? Mit dieser offenen Formulierung wolle man den Banken ermöglichen, selber Suchmethoden zu entwickeln, sagt Felix Schöbi. Man setzt also auf die Selbstregulierung der Banken. Im ersten Gesetzentwurf aus dem Jahr 2000 war das noch strenger formuliert. Hier waren die Banken verpflichtet worden, nach spätestens 8 Jahren aktiv nach Kunden zu suchen. Aufgrund von Schätzungen der Banken geht der Bund davon aus, dass zurzeit nachrichtenlose Vermögenswerte von rund 400 Millionen Franken auf Schweizer Banken liegen. Nicht große Fische, sondern geringe Summen, sagt Schöbi.
Also gehen wir davon aus, dass es sehr viele Konti sein werden, aber mit sehr, sehr kleinen, bescheidenen Beträgen.
Sobald diese Vermögenswerte von insgesamt 400 Millionen Franken an Bund und Kantone gegangen sind, geht man zudem davon aus, dass es zwar auch in Zukunft immer wieder neue Fälle von nachrichtenlosen Vermögen geben wird, aber nicht mehr in großer Zahl.
Es ist davon auszugehen, dass die Banken in den letzten Jahren große Anstrengungen unternommen haben, um zu verhindern, dass nachrichtenlose Vermögenswerte entstehen. Und das wird sich eben so auswirken, dass in Zukunft zwar weiterhin solche Vermögenswerte entstehen können, aber nur noch in wenigen Fällen.
Der neue Gesetzesentwurf zur Bewältigung von nachrichtenlosen Vermögen geht nun erst einmal in eine Vernehmlassung.
Sarkozy zwingt die Banken in die Knie. So titelt heute der Figaro. Nicolas Sarkozy präsentiert sich der Nation wieder einmal als Retter in der Not, der den Augiasstall der Banken ausmisten will. Dabei spricht er publikumswirksam von einem Bonus-Malus-System, das bei den Löhnen von Börsenhändlern und Finanzjongleuren ab sofort gelten soll. Und das französische Beispiel soll Schule machen. Am G20-Gipfel in Pittsburgh will Sarkozy die internationale Finanzwelt hinter sich scharen. Was ist neu an den Vorschlägen und welche Erfolgsaussichten haben sie auf der internationalen Ebene? Aus Paris, Rudi Mäder.
Er sei entsetzt, wie schnell die Finanzwelt die Lehren aus der Krise vergesse und im alten Trott weitermachen wolle, sagte Sarkozy gestern Abend. Es könne nicht so weitergehen wie bisher, das habe den Franzosen versprochen und dieses Versprechen werde er halten.
C'est un engagement que j'ai pris devant les Français, c'est un engagement qui sera tenu.
Sarkozy spricht bei den beschlossenen Reformen von einem großen Wurf. Dabei entsprechen sie weitgehend den Empfehlungen, welche die G20-Finanzminister bereits im April an ihrem Gipfel in London verabschiedet haben. Der Kernpunkt: Bonuszahlungen sollen vom langfristigen Erfolg des Händlers und der Bank abhängig gemacht werden. Der Bonus wird in Tranchen über 3 Jahre ausbezahlt, bleibt der Erfolg aus, werden die Tranchen 2 und 3 gestrichen. Im Klartext: Der Händler muss sich dann allenfalls mit 1 statt mit 3 Millionen zufrieden geben. Wenn Sarkozy dabei von einem Malus-System spricht, dann ist das für Kritiker vor allem PR-wirksame Augenwischerei. Es geht darum, innenpolitisch zu punkten. Denn niemals geht es in Tat und Wahrheit darum, einen bereits erhaltenen Bonus zurückzuzahlen. Marc Salvin, Finanzanalytiker beim Finanzhaus First Finance, gegenüber dem Radiosender France Inter.
En aucune manière, ce qu'a dit le président de la République française ne mentionne l'idée de rembourser quelque chose qu'on aurait déjà touché, rien de très neuf là-dedans.
Die mit viel Pathos und einem klaren Führungsanspruch präsentierten Beschlüsse enthielten bei Licht besehen wenig Neues. Doch bei der konkreten Umsetzung der Empfehlung der G20-Minister ist bis jetzt wenig passiert. Jedes Land versteckt sich hinter dem anderen, will nur dann handeln, wenn auch die anderen es tun. Konkurrenzdruck, Wettbewerbsnachteil, so heißen die Stichworte der Debatte. Und hierin liegt wohl auch das Neue an Sarkozys Vorschlägen. Er will die Regeln sofort anwenden und er will Banken bestrafen, die das nicht tun.
Je souhaite aussi que les banques qui ne joueront pas le jeu soient sanctionnées.
Der Staat werde nicht mehr mit Banken zusammenarbeiten, welche diese Regeln nicht einhielten, und zwar ab sofort. und er werde am nächsten G20-Treffen in Pittsburgh dafür kämpfen, dass dies künftig weltweit so gehandhabt werde.
Je proposerai que les États n'accordent plus de mandat aux banques qui ne respecteraient pas les règles internationales en la manière, comme nous le faisons en France.
Weil der rechtliche Rahmen fehlt, in dem man diese Regeln formaljuristisch korrekt, international gültig und vor allem schnell verankern könnte, sollen die Banken indirekt mit wirtschaftlichem Druck gezwungen werden, sich daran zu halten. Darin liegt die Analogie zum Kampf gegen Steuerschlupflöcher in Steueroasen. Sarkozy war gestern denn auch sichtlich gut gelaunt, als er an die Erfolge der G20 in diesem Bereich erinnerte. Am Treffen in Pittsburgh wird sich schon bald zeigen, ob Sarkozy die Finanzminister der wichtigsten Industriestaaten mit seinem Enthusiasmus anstecken und bei seinem Tatendrang mitreißen kann.
Rudi Meder. Japans Medien sprechen von einem politischen Tsunami. Bei den Parlamentswahlen am Samstag soll nach sämtlichen Meinungsumfragen die liberaldemokratische Partei LDP die Wahl verlieren. Die Partei, die Japan fast 50 Jahre lang regiert hat. Und statt der bisher geradezu staatstragenden Partei soll die Opposition, die Demokratenpartei, die Macht übernehmen. Die Frage an unseren Asien-Korrespondenten Urs Morf. Vor einem solchen politischen Großereignis herrscht da Hochspannung im Land.
Nicht gerade Hochspannung. Also von Begeisterung kann nicht unbedingt die Rede sein und von Aufbruchstimmung erstaunlicherweise auch nicht, sondern bei Teilen der Bevölkerung herrscht sogar so etwas wie Überdruss vor.
Überdruss, sagen Sie, angesichts der Wahlen. Wie zeigt sich das denn?
Ich kann ein Beispiel geben. Also im Westen hat er Aufsehen erregt, dass vom Beginn der offiziellen Wahlkampfperiode an in Japan nicht mehr mit den neuen Medien Wahlkampf betrieben werden darf. Also man darf nicht auf YouTube, man darf nicht auf Twitter, man darf diese Sachen nicht benutzen, sondern man muss eben auf traditionelle Weise Wahlkampf betreiben. Und die Japaner, die sind geradezu erleichtert darüber, dass sie wenigstens auf diesen Medien in Ruhe gelassen werden von diesem Politzirkus. Und eine Bekannte hat mir gesagt, also das sei häufig so, dass die Wahlkandidaten in Begleitung von ihren Helfern an diesen Vorortsbahnhöfen den Pendlern auflauern, um da das sogenannte Fleisch zu drücken, wie das die Amerikaner so schön nennen, also möglichst vielen potenziellen Wählern die Hände zu schütteln. Und die Pendler, die kommen dann da raus aus diesen Bahnhöfen und eilen so schnell wie möglich an diesen Wahlkampftrupps vorbei, um möglichst schnell nach Hause zu kommen und in Ruhe gelassen zu werden. Und in anderen Gegenden kann man offenbar immer wieder beobachten, wie Wahlkandidaten, begleitet von ihren Helfern, auf Seifenkistchen stehend, mit einem Megafon bewaffnet, vor total menschenleeren Parkhäusern ihre Wahlreden schwingen. Also das muss schon erstaunlich sein.
Es ist also eine Art politisches Desinteresse vorhanden. Worauf ist das zurückzuführen?
Es ist politisches Desinteresse und das ist darauf zurückzuführen, dass die LDP, also eben diese staatstragende Partei, die ist nach 50 Jahren total verkalkt, ist ideenlos, ist farblos. Und man muss sich ja vor Augen halten auch, also Japan ist sozial ganz extrem getroffen worden von dieser Wirtschaftskrise in den letzten 12 Monaten, 18 Monaten. Und ganz drastisches Beispiel zu geben, jetzt gerade ist noch Sommer und da hat es jede Nacht, hat es in allen Großstädten Tausende, Abertausende von Leuten, die nicht nur ihren Job verloren haben, sondern die auch ihr Obdach verloren haben und deshalb in den Parks schlafen. Und jetzt wird es dann wieder kälter und da werden diese Leute gezwungen sein, wieder in Spielsalons zu schlafen, weil das die einzigen Lokale sind, die 24 Stunden am Tag offen sind und diese Leute sich natürlich kein Hotel leisten können. Und auf diese Probleme, auf all diese Probleme hat die LDP in den letzten 18 Monaten, 2 Jahren genauso wenig eine wirkliche Lösung gefunden oder sich auch nur wirklich bemüht, eine Lösung zu finden, wie schon überhaupt in den letzten, sagen wir, 2 Jahrzehnten, seit da dieses eigentliche japanische Wirtschaftswunder geplatzt ist damals. Und da ist man wirklich, dieser Partei ist man überdrüssig.
Diese Tausenden, die enttäuscht sind, die Verlierer sind dieser Wirtschaftskrise, wen werden die jetzt wählen?
Also einerseits gehe ich mal davon aus, dass die Wahlbeteiligung tief sein wird, weil die Leute wirklich überdrüssig sind. Und das ist, andererseits kommt dazu, die wissen ja auch, dass die sogenannte Alternative, eben die DP, die Demokratische Partei, keine wirkliche Alternative ist, weil sie aus LDP-Überläufern besteht. Das ist im Prinzip genau das Gleiche, einfach mit einer neuen Etikette versehen. Aber der Überdruss der LDP ist so stark, dass man eben trotzdem jetzt halt die DP wählen wird, einfach um etwas anderes zu wählen. Und die DP versucht natürlich jetzt möglichst die jüngeren Kandidaten in den Vordergrund zu rücken und hat ein paar Parolen formuliert und behauptet, für einige der wichtigsten Probleme, etwa die wahnsinnige Überalterung Japans, Rezepte anzubieten zu haben. Ob das wirklich stimmt, das wird sich weisen. Und ich denke, viele sagen voraus, die DP wird scheitern, die wird die Probleme nicht lösen können. Und dann könnte es dann in Japan eines Tages doch noch sehr spannend werden, wieder politisch.
Japan wählt am Samstag. Das waren Einschätzungen von DRS Asien-Korrespondent Urs Morf.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.